Unser Leben im Jahr 2019 scheint so weit weg. Alles ist anders durch diese Krise. Unser selbstständiges Leben ist enorm eingeschränkt. Die Regierung bestimmt, mit wem wir uns treffen dürfen. Millionen Menschen können ihrer Arbeit nicht nachgehen oder sitzen im Homeoffice. Und es grassiert die Angst. Die Angst vor der Zukunft, vor Krankheit, vor der neuen Normalität, vor wirtschaftlichem Zerfall. Politiker wie von der Leyen, Merkel und Macron sprechen von der Chance zur Neuordnung der Weltpolitik. Und die meisten von uns spüren, dass nichts mehr so sein wird wie vor der Krise. Wohin steuern Deutschland, Europa, die Welt? Und was bedeutet das für uns, für unser Leben, für unser Geld? Darüber spreche ich mit einem klugen Kopf. Jetzt den Punkt Preradovic. Hallo Professor Dr. Max Otte.
Hallo.
Ich stelle Sie kurz vor. Sie sind Ökonom, Fondsmanager und Autor. Sie haben BWL, VWL und politische Wissenschaften in Köln studiert, an der Elite-Uni Princeton promoviert und an der Boston University, der Hochschule Worms und an der Karl-Franzens-Uni Graz gelehrt. In Worms waren Sie 17 Jahre lang beamteter Professor. Seit 2008 arbeiten Sie als Fondsmanager, sind Gründer des Instituts für Vermögensentwicklung und Fondsmanager. Bekannt wurden Sie 2006 mit dem Buchbestseller »Der Crash kommt«. Und der kam dann ja auch. Die Zeitschrift Cicero kürte Sie 2019 zum Aufsteiger des Jahres unter Deutschlands Intellektuellen. Die Zeit nannte Sie einen der angesehensten Ökonomen Deutschlands. Kritiker wie DIW-Präsident Marcel Fratscher nennen Sie eher wenig schmeichelhaft den Crash-Propheten. In diesem Jahr haben Sie schon zwei Bücher am Start. Einmal »Die Krise hält sich nicht an Regeln« und in einer Woche kommt Max Otte auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Momentan verändert sich ja unheimlich viel. Unsere Generation ist ja damit aufgewachsen, dass eigentlich alles immer besser wurde und wir immer wohlhabender. Das war ja im Grunde unsere Kindheit. Und Stichwort soziale Marktwirtschaft. Und seit 20 Jahren merken wir, dass der Weg auch woanders hingehen kann, nämlich weiter runter, also spätestens durch die Finanzkrise. Und das ist auch in dieser Krise so. Politiker sprechen von einer Neuordnung der Weltpolitik. Treten wir politisch und auch wirtschaftlich in ein neues Zeitalter ein, vielleicht in ein neues System?
Absolut. Und das habe ich ja in meinem, es war auch ein Bestsellerbuch, Weltsystemcrash, war ein dicker Wälzer, 600 Seiten, kam im Herbst 2019 raus, wo ich diesen Phasensprung im Weltsystem eigentlich sehr genau beschrieben habe, warum der passiert, was die Ursachen sind, wie der Ausgang ist, das wissen wir noch nicht, aber die Welt ändert sich und das passiert oft so alle 70 Jahre fundamental und das passt sogar ungefähr mit dem Ende des Zweiten Weltkriegs zusammen, dass mal wieder eine grundlegende Änderung im gesamten Weltsystem ist und die meisten Menschen sind dann verunsichert, verwirrt. Dann sucht man nach Schuldigen, dann sucht man nach Sündenböcken und dieser Abstieg der Mittelschicht und die Zerstörung der sozialen Marktwirtschaft, die haben wir mindestens seit 20 Jahren, vielleicht schon länger. Und das kommt eigentlich aus den USA, beziehungsweise haben die uns das vorgemacht. Da ging das schon in den 70er Jahren los, zumindest mal ab Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre. Also da ist das Ganze schon 40 Jahre am Gange, am Laufen sozusagen. Und in Deutschland, in Europa läuft es jetzt etwas kürzer. Und Deutschland war natürlich durch die Hartz-IV-Reformen, die auf der einen Seite natürlich auch Leid und Härten hervorgerufen haben, aber sehr wettbewerbsfähig innerhalb der EU. Das heißt, bei uns setzte es erst viel später ein. Aber jetzt trifft es uns auch mit voller Wucht. Viele Menschen aus der Mittelschicht steigen ab, können sich mit einem Einkommen nicht mehr einen vernünftigen Lebensstandard leisten für sich und ihre Familie. Viele mit Normaleinkommen können nicht mehr innerhalb des Berliner S-Bahn-Rings wohnen, weil es einfach zu teuer ist. München ist sowieso illusorisch. Die Miete frisst einen immer größeren Teil des Einkommens auf. Das wird gar nicht gemessen von der Inflationsstatistik. Also es geht vielen Menschen ökonomisch deutlich schlechter als vor 20, 30, 40 Jahren. Und das wird auch immer mal wieder gesagt, aber es wird auch gerne verdrängt.
Mhm. Ja, und diese Krise ist ja so wie so ein Brandbeschleuniger. Und was für ein System wartet da auf uns?
Ja, wenn es nach Klaus Schwab geht oder auch nach Bill Gates oder Politikern, die das auch vertreten, kommen wir in ein sehr digitalisiertes System. Das ist erstmal keine Katastrophe. Also die Digitalisierung ist nun mal da. Wir haben sie nur noch nicht politisch unter Kontrolle. Und das heißt, wir können sehr schnell sehr große Machtgebilde entstehen, wie Amazon, wie Alphabet, wie Twitter, die auch die letzte Wahl massiv beeinflusst haben. Ich spreche hier gar nicht von irgendwelchen Betrug oder so, sondern ich spreche davon, dass unter den Tweets von Trump natürlich Twitter-Warnungen standen. Damit wurde natürlich seine Stimme abgelenkt oder diese Sperrhinweise fake, dann kommen Faktenchecker und so weiter. Also das sind gigantische Machtkonzentrationen. Wir unterhalten uns ja nun auch über eins dieser Medien. Die haben große Möglichkeiten der Meinungslenkung oder zumindest Kanalisierung. Und da haben wir noch nicht den politischen Weg gefunden. Dasselbe gilt natürlich auch für die Tendenzen zur Bargeldverdrängung, dass man alles möglichst digital haben will. Dann werden wir natürlich zu offenen Daten setzen. Das Recht auf die Unversehrbarkeit der Daten ist dann natürlich nicht mehr da oder beziehungsweise sie ist nicht mehr da, diese Unversehrtheit. Also da kommen wir in eine, wenn wir nicht aufpassen, eine ziemliche Dystopie. Das sagt Klaus Schwab zwar auch, wir müssen aufpassen, dass wir nicht in eine Dystopie hineingeraten, aber ich finde, dass er das sehr beschönigend sagt. Wir sind auf dem besten Weg, da hineinzurutschen oder auch hineingetrieben zu werden.
Klaus Schwab, ich sage es nochmal für die, die es nicht wissen, der Chef des World Economic Forum, also Davos in Kurzform genannt. Wer sind denn dann im neuen System die Big Player? Sind das dann die großen Konzerne?
Ja, ich frage es ja, welche Konzerne? Also, dass die Wall Street immer mal wieder sehr einflussreich war, das ist bekannt. Und was weniger bekannt ist, ist, dass die Wall Street ja vor allem angelsächsisch war, also eben nicht jüdisch. Also wenn man sagt, die Wall Street ist einflussreich gewesen, dann ist das, hört man ja auch schon mal diesen absurden Vorwurf, dass das was mit Antisemitismus zu tun habe, hat es gar nicht. Also die Wall Street war bis in die 60er, 70er hinein prädominant angelsächsisch geprägt. Also die Wall Street war natürlich sehr einflussreich, Hollywood ist meinungsbildend. Daniele Ganser hat da mal einen schönen Vortrag zugemacht. Und mittlerweile sind es eben auch die großen Tech-Konzerne. Und Europa ist eben im Moment Google, Amazon, Apple und so weiter schutzlos ausgeliefert. Und diese Konzerne zahlen hier kaum Steuern, transferieren den Mehrwert in die USA. Also das ist alles sehr bedenklich. China hat seine eigenen Big-Tech-Konzerne, ist natürlich auch ein Überwachungsstaat. In die Richtung geht es im Westen auch im Moment. Das sind sehr mächtige Player. Und die Politik ist vielfach vom Lobbyismus natürlich dominiert. Das heißt, sie folgt den Lobbyinteressen. In der Finanzkrise waren das ganz klar Finanzmarktinteressen. Simon Johnson, der ehemalige Chefvolkswirt der Bank für internationalen Zahlungsausgleich, spricht davon oder sprach davon vor 10, 12 Jahren, dass die Finanzbranche die Politik gekapert habe. Mittlerweile kann man sagen, dass auch Silicon Valley die Politik stark gekapert hat. Also massive Einflussnahme auch gerade auf den jetzt amtierenden Präsidenten und seine Regierungsmannschaft. Kamala Harris ist aus Kalifornien. Und gerade bei Demokraten und Sozialdemokraten war vor 10 Jahren das Thema technologischer Totalitarismus, also Kontrolle der großen Technologiekraken, war ein ganz wichtiges Thema. Und Frank Schirmacher hat da ein Buch zu herausgegeben, 2014, in dem Jahr ist er leider auch verstorben, da habe ich mitgeschrieben, unter anderem dann auch Leute wie Martin Schulz und Sigmar Gabriel, Matthias Döpfner, Shoshana Zuboff von der Harvard University, also ein wirklich hochgradiger Sammelband, technologischer Totalitarismus, den gibt es auch noch bei UTB. Das war ein Thema eher der Linken früher, da hört man nichts mehr von. Und die Frage ist, sind diese Konzerne jetzt gebändigt, sind sie weniger mächtig geworden oder warum hören wir davon nichts mehr? Natürlich nicht. Sie sind fast allmächtig geworden. Sie haben die Regierung Biden in der Hand, ziemlich komplett. Also Kamala Harris hat schon vor Monaten, also schon vor der Wahl gesagt, nee, an das Thema Regulierung der großen Internetkonzerne, da gehen wir nicht dran.
Aber wie meinen Sie das, haben Sie in der Hand?
Ja, man richtet sich aus, die können Meinung lenken, sie können Meinung steuern und sie können eben verhindern, dass ihre Macht beschnitten wird zugunsten der Politik. Denn diese Macht in den Internetkonzernen, die versammelt sich in den Händen ganz weniger. Also ein Jeff Bezos, ein Bill Gates, die sind unglaublich mächtig. Bill Gates ist nicht nur Besitzer oder größter Aktionär von Microsoft, diesem allmächtigen Technologiekraken. Bill Gates ist groß in der Impfstoffentwicklung. Bill Gates ist größter Landbesitzer der USA. Das ist ein Mini-Kaiser und der macht sich natürlich zum Teil die Gesetze selber. Er kauft sich ein in Regierungsorganisationen durch große Spenden. Vor 3, 4 Jahren erschien mal in der Zeit ein Artikel, wer gesund ist, bestimmt Bill Gates. So,
Aha.
aber der Redakteur hat sich mittlerweile entschuldigt dafür, für diesen Artikel.
Alter, ich
Ja.
höre bei Ihnen so ein bisschen raus, da ist die Politik so ein bisschen Opfer. Kann es nicht auch sein, dass die sich arrangieren mit den großen Konzernen? Ich meine, auch in Davos haben sich die Politiker mit Google, mit dem Google-Chef getroffen. Ich weiß nicht, das ist bei mir jetzt ist ein diffuses Gefühl und ich habe aber wirklich den Eindruck, dass da einiges Hand in Hand gehen könnte. Wie sehen Sie das? Täusche ich mich da?
Natürlich, manche nennen es Korporatismus, manche sagen eben, die Politik habe gekapert. Natürlich ist das eine Kumpanei, also so wie früher schon gelegentlich die Beziehungen zwischen Spitzensozialdemokraten und den Konzernchefs über die Betriebsräte recht gut waren. Bis zum gewissen Grade ist ja auch vernünftiges Miteinander in Ordnung. Nur hier geht es gegen die Menschen, gegen das Allgemeinwohl, gegen die Mittelschicht, weil es dazu führt, dass so ein Oligarch sich eben unglaublich viel Macht kaufen kann. Er kann es verhindern, dass Gesetze gemacht werden, die seine Macht beschneiden. Dann wird er noch mächtiger. Das sind wirklich verheerende Machtansammlungen. Das hatten wir vor über 100 Jahren schon mal in den USA mit Rockefeller, Vanderbilt, JP Morgan und so weiter. Also die Zeit auch der großen Industriemagnaten. In Deutschland gab es auch ein paar, Krupp oder Thyssen, aber es war nicht so ausgeprägt wie in den USA. Und dann haben wir eigentlich die nivellierte Mittelstandsgesellschaft gebaut. Da gab es immer noch Milliardäre. Also es ist ja nie so, dass wir einen Sozialismus hatten im Westen. Aber wir haben mehr darauf geachtet, dass die Gesetze nicht nur für die Reichen waren, sondern für die Mittelschicht und auch für die Ärmeren. Und das wickeln wir gerade ab wieder. Und das ist nicht schön. Es gibt ein Buch eines amerikanischen Journalisten, ich glaube George Packer heißt er, das heißt Die Abwicklung auf Deutsch. Also wie quasi der Sozialstaat die Mittelstandsgesellschaft abgewickelt wird. Und da haben uns die USA 20 Jahre voraus, aber das holen wir im Moment mit großer Geschwindigkeit nach, wobei sie da noch mehr in einer Insel der Glückseligen leben als wir hier in Deutschland. Denn Österreich ist da noch ein Stückchen weiter hinter, aber da wird es auch kommen. Und in Deutschland geht es natürlich brutal schnell. Also auch was Rentner hier zu erwarten haben, das ist nicht üppig. Also nach 45 Jahren Einzahlen kriegt der Eckrentner irgendwie gut 1000 Euro. Und bei den steigenden Mieten ist das nicht viel. Und es sind mit der Erwartung, dass wir über 30% haben, die unter 400, 500 € kriegen in 10, 15 Jahren. Das ist wirklich erschreckend.
Also Sie erwarten im Grunde für die normalen Bürger, also für uns, einen sozialen Abstieg, eine größere Überwachung und einen Verlust an Freiheit. Habe ich das richtig verstanden?
Das geht alles Hand in Hand, denn den Abstieg haben wir schon lange, der wird geleugnet. Dadurch, dass die Menschen jetzt auch viel mehr für Miete bezahlen müssen. Ob Mietendeckeln das Richtige ist, weiß ich nicht. Vielleicht mehr sozialer Wohnungsbau, aber wir hatten das in der Bundesrepublik ganz gut im Griff. Also den Markt jetzt freigeben, dass noch mehr Spekulanten noch größere Wohnblöcke bauen können, dadurch fällt der Preis nicht. Also Wien hat das eigentlich ganz gut geregelt mit sehr viel sozialem Wohnungsbau und nicht immer, das würden mir Marktwirtschaftler vielleicht dagegen halten, aber nicht immer ist die Schlange. Also das Schlange stehen die schlechteste Verteilmodus, anstatt dessen, der am reichsten ist. Also wenn man tatsächlich ein Antragsverfahren hat, das in Bedingungen knüpft, dann kriegt es halt der tatsächlich, der am längsten wartet und am nötigsten braucht und nicht der, der sofort das Geld hinblättert. Also wir haben tatsächlich diesen Abstieg und Freiheitsverlust erleben wir natürlich massiv im Moment im Lockdown und in den ganzen Corona-Sondermaßnahmen. Wie weit das zurückgenommen wird, wird sich zeigen. Aber es gibt ja Szenarien, auch der Rockefeller-Stiftung, die darauf hinweisen, das ist ja öffentlich, dass sich die Politiker im Westen, das wurde vor 10 Jahren übrigens veröffentlicht, dass die Politiker im Westen nach so einem Virusschock eben sich an eine autoritäre Regierungsweise gewöhnen und dass es die Mehrzahl der Bevölkerung sogar schluckt. Das ist bitter, wenn man das liest. Und Sie können das lesen. Sie geben Sie ein, Rockefeller-Stiftung, Hering im Internet. Diese Studie ist verfügbar. Sie ist auf Englisch, aber sie ist da.
Was mich so ein bisschen erschüttert, wie schnell sich die Menschen einfach auch daran gewöhnen. Ja, also das hat man ja, seit einem Jahr haben wir diese Krise. Seit einem Jahr haben wir im Grunde große Einschränkungen in Sachen Grundrechte. Und sehr viele Menschen gehen das so mit. Ja, und bei Menschen ist es ja auch so ein Gewöhnungseffekt. Und sehen Sie da, wie groß sehen Sie den Widerstand da?
Also er ist größer als diejenigen, die vielleicht diese Maßnahmen eingesetzt haben, erwartet haben. Da ist schon beträchtlicher Widerstand. Da wird ja auch ziemlich brutal unterbunden, ob man Demonstrationen verbietet oder mal die Antifa durchlässt, wie in Leipzig, zum Randale machen, dass dann die Medien die richtigen Bilder kriegen. Also ich hatte Augenzeugen vor Ort, die haben gesagt, der Polizeikordon hat sich geöffnet und man liest also ich habe jemanden, der ganz nah dran stand und man liest die Randalemacher durch und dann hatte eine große Anstalt ihre Bilder und dann war das im Kasten. Also es sind schon komische Zeiten. Das Problem oder nicht das Problem, es ist immer so gewesen, dass die Mehrheit meistens die Dinge schluckt und mitgeht. Das haben wir jetzt auch wieder. Und da ist auch nicht viel zu erwarten. Aber was ich immer sage, wir haben eine sehr große Minderheit. Ich weiß nicht, ob die bei 20% ist, bei 25% oder bei 18%, vielleicht sogar bei 30%, keine Ahnung. Wir sind aber viele. Also ich sage immer, wir haben Gruppenimmunität. Wir haben genug, mit denen wir uns austauschen können, um uns zu vergewissern, dass unsere Wahrnehmung nicht vielleicht völlig verzerrt ist, sondern dass da was dran ist. Egal, was uns die Öffentlich-Rechtlichen um die Ohren hauen oder was wir täglich gesagt bekommen. Also es gibt genug, sodass wir miteinander sprechen können. Das macht Hoffnung, denn man sieht ja gerade in Deutschland, dass viele der Maßnahmen eben völlig chaotisch sind, planlos, dass also auch da die normale Bevölkerung, die diese Story bis jetzt geschluckt hat, aufwacht oder sagt, irgendwas kann da nicht stimmen. Also von daher denke ich, sieht es gar nicht so schlecht aus, aber im Moment ist es ziemlich düster.
Kommen wir nochmal auf das neue System zurück. Was würde das denn wirtschaftlich bedeuten? Was wäre der Unterschied zu der sozialen Marktwirtschaft, wie sie früher haben, oder zu dem System, was wir jetzt haben? Wie würde man das nennen jetzt wirtschaftlich, was wir jetzt haben? Soziale Marktwirtschaft ist es nicht, oder?
Nein, Shoshana Zuboff nennt es Überwachungskapitalismus. Das trifft aber noch nicht ganz. Das ist eine Professorin an der Harvard University. Also es ist eine Art von Überwachungskapitalismus, wie wir ihn jetzt schon in China haben, aber auch ein System riesiger Ungleichheiten mit Alimentierung breiter Bevölkerungsschichten. Also ich kann mir das so vorstellen. Im Moment fliegt der Schalter rum. Viele Gastronomen werden aufgeben müssen, Einzelhändler, Mittelständler und so weiter. Gleichzeitig entwickeln sich Internetfirmen sehr, sehr gut. Meine eigenen Unternehmen, die Vermögensanlage machen und viele im Netz sind, spüren die Krise eigentlich auch nicht, im Gegenteil. Aber viele draußen, die spüren sie sehr bis hin zur Insolvenz. Das heißt, auf der einen Seite geht einiges kaputt, auf der anderen Seite wachsen neue Geschäftsmodelle, digitale Geschäftsmodelle, die aus meiner Sicht nicht richtig gesetzlich geregelt sind, zu mächtig werden können, auch zu sehr in die Privatsphäre eingreifen. Da müsste man viel mehr tun vonseiten des Gesetzgebers. Und wir versuchen, dieses Schalterumlegen von Mittelstand, von bürgerlicher Mittelschichtsgesellschaft hin zu einer digitalen Gesellschaft oder Gesellschaft der digitalen Konzerne eben mit sehr viel Notenbankgeld zu fördern. Also das ist ein wirklicher Systemwechsel. Und was dann da, also dann haben wir mehr Überwachung, wir haben mehr Zentral, wir haben mehr Steuerung, wir haben weniger Privatsphäre. Und was wir dann auch haben, sind weniger Jobs. Also das wird ja auch diskutiert, dass die Digitalisierung ganz viele Jobs vernichtet. Und dann wird sowas wie Grundeinkommen kommen. Klingt erstmal gut, aber es ist natürlich eine Alimentierung letztlich unproduktiven Daseins und damit auch nicht erfüllenden Daseins. Also die Menschen wollen ja eine Aufgabe, sie wollen einen Job, also nur Ferien machen, glaube ich, ist den meisten auch für die Seele nicht zuträglich.
Aber da sagen natürlich andere, gut, das hat es immer gegeben, auch durch die industrielle Revolution sind erstmal viele Arbeitsplätze weggefallen, dann sind neue entstanden und es werden wieder neue Arbeitsplätze entstehen.
Ja, aber ich glaube, diesmal ist es wirklich anders. Also erstmal werden geschätzt, dass weltweit bis zu 340 Millionen Jobs wegfallen. Das ist gigantisch. Und könnte natürlich Jobs im Pflegebereich, im künstlerischen Bereich, könnte ich mir ganz, ganz viel, oder ich könnte mir Manufakturen vorstellen für den gehobenen Bedarf. Aber alles dies sind ja gehobene Dienstleistungen, für die ich Kaufkraft brauche. Dafür brauche ich dann wieder eine Mittelschicht, die Kaufkraft hat, die diese Jobs nachfragt. Sonst sind es eben doch nur die Logistikjobs und die einfach bezahlten Jobs und die ganz Reichen. Und die Gefahr besteht schon. Und dann muss man die Menschen eben alimentieren, subventionieren und dann hat man aber abhängige, an der Staatsknete hängende Menschen, die dann natürlich auch wahltechnisch beeinflussbar sind. Und dann sind wir schon in einem ziemlich kontrollierten System drin.
Ja, für die arbeitende Bevölkerung waren in der Vergangenheit ja auch Streiks, sagen wir mal, die Möglichkeit, Druck auf Arbeitgeber und auch auf Staat auszuüben. Und wenn das dann wegfällt, was bedeutet das? Sie haben es im Grunde schon gesagt, für die Waffengleichheit zwischen Bürgern, Unternehmen und Staat nichts Gutes, also für die Bürger.
Ja, und dasselbe ist eben, was die Meinungsfreiheit angeht. Man merkt jetzt schon, dass vieles wegzensiert wird, rausgeschnitten wird. Das ist, ich musste mich auch schon gelegentlich gerichtlich wehren. Also, und wenn man sich dann nur noch eingeschränkt versammeln kann, dann ist das schon keine ganz schöne Vision der Zukunft. Also, das muss man wirklich sagen.
Aber es ist ja auch so, dass dieses System, nennen wir es jetzt mal Kapitalismus, was wir jetzt haben, ja auch nicht die Zukunft ist, wenn man bedenkt, dass es immer Wachstum geben muss, aber die Ressourcen knapp sind. Das ist ja auch endlich. Was ist denn Ihre Vision von einer idealen Wirtschaftswelt?
Also unsere alte soziale Marktwirtschaft, die war gar nicht so schlecht. Also es gibt Konzerne, es gibt Mittelstand, es gibt eine breite Ausbildung, nicht nur Spezialistentum, sodass Menschen auch flexibel sich entscheiden können, auch zur Eigenverantwortung ausgebildet werden. Das findet immer weniger statt, auch an den Universitäten, wo immer mehr Spezialistentum ist. Eigenverantwortung heißt ja moralische Dilemmata oder ein moralisches Dilemma lösen können oder damit umgehen können. Also egal, wie du dich entscheidest, du machst einen Fehler, aber welches ist der kleinere oder der angemessene? Das ist dann wirklich, wenn man auf der Stufe ist und das reflektiert, dann ist man eigentlich reif, schwierige Entscheidungen zu treffen. Also Mittelstand, Mittelschicht, ein dezentrales Banken- und Finanzsystem, in dem die Börsen nicht die dominierende Rolle haben, sondern eine ergänzende Rolle. Also wenn vieles, das ist keine Nostalgie, ich meine, vieles, wenn ich zurückschaue in die alte Bundesrepublik, war da so. Ein anderes müsste man auch ändern. Im Steuersystem würde ich einiges ändern.
Gerechter?
Ja, ist das auch ein hohes Wort, aber ganz einfach ist
der Bierdeckel?
Ja, na, so einfach geht es eben nicht, weil ein Steuersystem auch differenziert sein soll. Es darf nicht super einfach sein, es muss Ungleiches ungleich behandeln. Und zum Beispiel, ich profitiere von einer großen Ungerechtigkeit im Steuersystem, aus meiner Sicht Ungerechtigkeit, dass Kapitaleinkünfte nur mit 25, 27, 28% besteuert werden, Arbeitseinkünfte aber inklusive Sozialversicherungen mit bis zu 50%. Das heißt, die Reichen zahlen auf ihre Kapitaleinkünfte weniger Steuern als Normalbürger auf ihre Arbeit. Und das ist nicht richtig. Ein Steuersystem darf auch einen redistributiven Effekt haben, also einen progressiven Steuersatz. Das sollte möglichst wenige Ausnahmetatbestände, da kann man viel vereinfachen. Es darf auch aus meiner Sicht eine Erbschaftssteuer her, sodass also die Akkumulation sehr großer Vermögen gebremst wird. Und dann hätten wir schon mal eine Menge gemacht. Und in der Unternehmensbesteuerung würde ich von der Einkommensbesteuerung, die sehr kompliziert ist, auf Umsatzbesteuerung umschwenken. Das ist sehr viel einfacher. Dann wären Amazon und Co. würden hier, wo sie ihre Umsätze machen, besteuert und könnten nicht steuerflüchtig sein. Also das wäre eine wichtige Schwenk.
Also ich höre heraus, Ihre ideale Wirtschaftswelt liegt im Grunde im 20. Jahrhundert so ein bisschen, weil es damals nicht so schlecht war. Damals gab es ja auch noch nicht diese Art der Globalisierung, wie wir sie jetzt haben. Wäre denn auch mehr Regionalität wieder ein Ausweg, also weg von diesem globalisierten hin zu kleineren Wirtschaftskreisläufen?
Definitiv, und das können Sie ganz einfach machen. Ich meine, da wird es einen Aufschrei geben, aber Sie können zum Beispiel sagen, dass eine Bäckerei, Kette oder eine Bäckerei nicht mehr als 4 oder 5 Filialen haben kann. Das würde erstmal
gesetzlich beschränken?
Ja, warum denn nicht? Das würde einen riesen Aufschrei geben, aber warum denn nicht? Auf einmal habe ich wieder tausende sinnerfüllter Jobs geschaffen mit Eigentümern, die verantwortlich sind für ihre Laden, die nicht gegen die Großen konkurrieren müssen. Das wäre dann etwas teurer, aber es wäre ja auch Sozialkapital, was geschaffen wird. Also der Konsument würde etwas mehr bezahlen, ja. Aber ich hätte regionale Jobs, ich hätte verantwortungsvolle, weil kleine Arbeitgeber. Ich hätte eben Sozialkapital auf der anderen Seite aufgebaut. Und das sind die etwas teureren Produkte, sind da durchaus in Betracht zu ziehen. Und warum soll ich das? Der Gesetzgeber kann ja theoretisch sowas machen. Oder warum soll ich nicht Blumen, Gemüse und so weiter aus Übersee, Wein aus Übersee? Also ich könnte einfach die Umsatzsteuer differenzieren. Könnte sagen, regionale 0%, nationale 5%, europäische 10%, Übersee 20%. So, damit habe ich den Welthandel eingebremst, aber nicht gestoppt. Ich schaffe ja einen Markt, also die Steuer ist ja marktkonform. Sie bremst ja, sie fördert auf der einen Seite, sie bremst was anderes. Aber warum? Also wenn der Gesetzgeber das will, wären sehr einfache Möglichkeiten, Dinge zu regionalisieren.
Und wir hätten wieder kleine regionale Läden, Spezialitäten und so weiter, die hätten einfach wieder eine größere Chance gegen die Großen, die es dann in dem Sinne bei uns dann ja gar nicht mehr so geben würde.
Richtig, sie sind dann ein bisschen teurer, keine Frage, aber auf der anderen Seite haben sie persönliche Beratung vor Ort, sie haben Service, sie wissen, mit wem sie sprechen, da ändern nichts, sie kommunizieren nicht nur mit einem elektronischen Interface, sie wissen, dass sich die Mitarbeiter nicht ständig ändern, das ist ja auch was wert. Das kann man natürlich nicht so messen wie die 10 Cent, die vielleicht dann das Körnerbrötchen mehr kostet. Aber es ist ein Gegenwert, der auf der anderen Seite auch dasteht.
Klar, auch der kleine Schwarze an der Theke, das hat ja auch viel zu sagen. Aber im Moment läuft es natürlich genau in die andere Richtung. Also Sie haben es ja vorhin schon gesagt, viele kleine Läden haben schon zugemacht, ja, oder Kneipen, Kulturstätten, kleine Friseure und so. Also keine Ketten, halt normale Friseure. Und das Ende ist ja nicht abzusehen. Auch das Ende des Lockdowns ist ja im Moment überhaupt nicht abzusehen. Ich stelle mir manchmal so vor, wie sieht das dann aus, wenn die ganzen Kleinen nicht mehr da sind und wir dann nur noch die Großen da haben oder Innenstädte verweisen? Das ist ein fürchterliches Bild, oder?
Verheerend. Also logistisch können wir es ja schaffen mit der reinen Digitalwirtschaft. Wir können uns versorgen, die Wirtschaft ist produktiv. Es würden dann halt aus den Innenstädten Wohnstädte entstehen, so wie es jetzt bei den Dörfern schon vielfach ist. Jeder wäre sozusagen in seiner Zelle, wäre da vor seinem Computer mehr oder weniger und ist nicht die Zukunft, die ich mir wünsche.
Nee, hört sich nicht gut an. Kommen wir zum anderen Thema. Die Deutschen sind ja mit den Franzosen Europameister im Sparen, also jetzt vor allem in dieser Corona-Krise. Macht das irgendeinen Sinn?
Ja, Sparen ist nicht verkehrt erstmal. Nur was man gespart hat, kann man später investieren.
Sollte man, ne?
Ja, mein Kollege Daniel Stelter sagt ja immer so schön, sparen ohne anzukommen oder sich arm sparen. Wir sparen uns arm. Wir sparen, aber dann legen wir das Geld extrem dumm an. Hat der Spiegel auch mal vor 3-4 Jahren gesagt, der deutsche Sparer ist ein Narr oder so. Oder ist er völlig verrückt geworden. War eine Titelgeschichte. Ohne Zins und Verstand über die deutschen Sparer. So, und was ist damit gemeint? Wenn ich natürlich Geld spare und ich lasse es am Sparbuch, was früher ein hervorragendes Modell war, unsere Banken, Sparkassen, Volksbanken, Raiffeisenbanken waren regional, dezentral. Man kriegte ein paar Prozent mehr als die Inflation, also hatte ein leichtes Plus. Man musste sich keine großen Gedanken machen, das war alles sicher, das Vertrauen war da und gut war. Das geht eben nicht mehr in der neuen kapitalistischen Welt. Man muss das Geld anlegen in Aktienfonds, Immobilien, was auch immer. Wenn es auf dem Sparbuch bleibt, dann versickert es. Oder
was machen wir denn jetzt? Wo legen wir denn unsere Kröten an?
Immobilien sind schon sehr teuer. Das geht ja schon seit 2011, dieser Preisanstieg. Also da ist vielleicht irgendwann tatsächlich die Fahnenstange oder das Ende der Fahnenstange erreicht. Weil natürlich in den großen Städten die Leute auch nicht mehr die Mieten zahlen können irgendwann. Also in München. Die Münchner geben bis zu 50% ihres Einkommens für die Miete aus, des Durchschnittseinkommens.
Das ist irre. Ich habe da zweimal gewohnt.
Ja, ist irre, ne? Ja, irre. Ja. Hier in der Eifel geht es noch. Also Immobilien sehr selektiv, Aktienfonds, ja, aber möglichst einfache Fonds ohne Derivate und Absicherung und das ganze Zeugs, weil es sehr viel Rendite kostet. Bei Aktien muss man eben wissen, dass sie schwanken. Die Deutschen haben unglaublich Angst davor, etwas zu verlieren. Also lieber legen sie das Geld langsam schrumpfend an auf dem Spargeld, hoch, wo die Inflation immer was beabknabbert, als dass man diese Schwankungen an der Börse sieht. Das ist nun mal so, aber langfristig steigt die Börse und sie muss auch nicht crashen in den nächsten Jahren, weil immer mehr Menschen merken, dass unser Geld immer weniger wert ist und vielleicht nichts mehr wert ist. Und deswegen immer mehr Menschen sich auch in die Sachwerte flüchten, also Aktien, Immobilien, Edelmetalle. Für mich sind also Aktienfonds und Edelmetalle ist eine ganz gute Mischung. Und wer eine Immobilie hat, der ist natürlich auch gut dran, aber nur Immobilien wär nicht richtig.
Mhm. Jetzt nochmal, wir haben das Thema Grundrechte, Freiheit, und Freiheitsverlust schon angeschnitten. Was mich im Moment erschüttert, ist diese, ich nenne es mal die neue Kriminalität, ja? Also Menschen, die keine Maske tragen, die demonstrieren gehen, paar Freunde treffen. Die werden ja inzwischen denunziert, angezeigt und von der Polizei verfolgt. Wir haben ja so also ein paar Videos gesehen, also wie Großkriminelle, also auch Jugendliche.
Ja, das habe ich auch gesehen, das Video in Brandenburg, ne? Das war schlimm.
Und da frage ich mich, wo bleibt der Aufschrei dagegen? Haben Sie eine Antwort?
Ja, die Menschen sind, es ist leider in repressiven Zeiten und wir sind in repressiven Zeiten, man darf sich da nichts vormachen, so dass viele Menschen entweder abschalten oder sich die Sachen schönreden oder sogar einen Sündenbock suchen. Also, was hat man mit der Querdenkenbewegung gemacht? Ich kenne die Leute vielleicht. Da gibt es bestimmt auch ein paar Spinner, aber das meiste sind
Aber die gibt es
Physiotherapeuten,
überall, ne?
Krankenpfleger, Bürger, Straßenbahnfahrer, wer auch immer. Also, das sind gute, normale Menschen. Aber man hat es sehr schnell geschafft, die zu irgendwelchen Spinnern als Spinner abzustempeln. Und so geht es halt im Moment am laufenden Band. Ob man Querdenker ist, Aluhutträger, Rechter, was gibt es denn noch alles? Ich weiß es nicht. Antisemit.
Die
Also,
waren früher ja auch häufiger mal in Talkshows eingeladen, ne? Als jetzt.
ja, ist so. Die werden auch nicht. Also, dieses Sündenbock suchen, dieses Abstempeln ist gerade in solch verrückten Zeiten natürlich eine beliebte Methode und Masche, um abzulenken. Und leider ist es wie immer, viele Menschen gehen der Sache auf den Leim.
Es ist ja aber auch eine psychisch super anstrengende Zeit, ja. Also es gibt ja niemanden, der nicht irgendwie angefasst ist. Haben Sie ein Rezept, geistig und seelisch gesund zu bleiben?
Doch, das ist mir auch unglaublich wichtig. Ich meine, wenn man sich diesen Zeiten stellt, und es sind keine schönen Zeiten, wie gesagt, viele Menschen machen dicht, aber wenn man nicht dicht macht und das an sich ranlässt, dann braucht man ein Gegengewicht. Also Sie sehen ein ganz großes Gegengewicht hinter mir. Wenn ich also da hinten hinschaue und mir da was raushole und dann gucke ich mal, vor 100 Jahren haben die Menschen schon genauso gesponnen wie heute oder gab immer mal wieder so völlige Zeiten, wo die Menschen durchgedreht haben. Also
Selbst die alten Römer, ne?
ja, gut, ja, da gab es auch einiges an wie auch immer, interessanten Sachen. Also man merkt, dass das keine einmalige Sache ist, dass Menschen immer mal wieder zu so verrückten Zeiten fähig sind. Man kann mit wirklich intelligenten Autoren, Menschen in Beziehung treten, die zu anderen Zeiten sich Gedanken gemacht haben. Also Bücher sind für mich sehr wichtig und zwar Bücher, die ich in der Hand halte, die können nicht manipuliert werden. Dann ist es Sozialkapital, Beziehungen, Gemeinde, Verein, was auch immer, ganz wichtig in diesen Zeiten. Also, dass man eben nicht vereinzelt, denn die Gefahr ist
Ja,
brutal.
aber das soll ja nicht stattfinden momentan. Das ist ja das Problem. Das wird ja im Grunde beschnitten, dass wir uns treffen.
Es wird völlig beschnitten, aber gerade darum muss man Möglichkeiten finden. Also wir können uns ja in kleiner Runde kann man sich ja treffen. Und also da finden sich schon Möglichkeiten. Ich meine, man kann kein Vereinsleben im normalen Umfang durchziehen, das ist richtig. Aber treffen kann man sich schon noch. Also das finde ich alles sehr, sehr, sehr wichtig. Und die Natur, ein bisschen Sportbewegung ist immer gut für die Psyche. Also das muss schon sein.
Bücher haben Sie gerade erwähnt. Sie sind ja selber ein super fleißiger Autor. Also neben die Krise hält sich nicht an Regeln, wo ja auch im Grunde, wie ich das verstanden habe, dieser Systemwechsel auch beschrieben wird, unter anderem, haben Sie ja noch eine Geschichte, also noch ein sehr persönliches Buch rausgebracht oder bringen das nächste Woche raus. Max Otte auf der Suche nach dem verlorenen Deutschland. Welches verlorene Deutschland? Das vom 20. Jahrhundert?
Ja, genau. Also wir haben ja da eben schon drüber
Früher
gesprochen.
war alles besser.
Ja,
Wir
so
sind
ist das.
langsam in dem Alter, ne?
Ja, so ist es natürlich nicht, aber ich möchte schon aus dieser Gesellschaft Charaktereigenschaften, Aspekte in Erinnerung rufen, die es vielleicht lohnen, nochmal zu betrachten. Also natürlich war Deutschland früher eine nivellierte Mittelstandsgesellschaft. Das war vielleicht ein bisschen langweilig, auch ein bisschen eng. Also war ja nicht alles jetzt so kosmopolitisch. Auf der anderen Seite gab es Offenheit, es gab ein Grundvertrauen. Man hatte auf der Straße eigentlich keine Angst. Also es gab soziale Sicherheit, es gab eine gewisse Sicherheit in allem. Das war schon viel wert. Also es hat natürlich alles seine positiven und seine negativen Aspekte. Aber ich bin anhand meiner Entwicklung möchte ich eben aufzeigen, welche Kultur mich geprägt hat, was unsere Kultur ausmacht, was davon noch übrig ist, was wir vielleicht bewahren sollten, was wir auch vielleicht verstärkt wieder uns anschauen sollten, um dann zu sagen, okay, wenn ich die Vergangenheit kenne, dann bin ich vielleicht nicht ganz so orientierungslos in der Gegenwart und habe vielleicht auch ein bisschen besseren Blick dafür, wie ich mir meine Zukunft vorstelle. Das war ein Motiv hinter diesem Buch. Ich muss da nur ein Disclaimer anbringen oder eine Warnung. Wenn Sie reinschauen, Sie könnten Schockerlebnisse haben, weil da Klamotten der 70er natürlich drin sind. Und das
Sie in Klamotten der 70er?
Als junger Mensch, klar. Also das ist natürlich für...
Mit Schlapphut? Nee, ne? Sie, oder mit Polohemd? Sie waren der Polohemd-Typ?
Ja, eher so, ja. Aber das ist natürlich für junge und sensible Augen heutzutage schwer zu ertragen. Also diese Warnung muss ich dabei geben. Aber ansonsten hat es mir viel Spaß gemacht. Das ist ein sehr persönliches Buch. Anders als die anderen Wirtschaftsbücher, die ich bis jetzt gemacht habe.
Ist das auch ein Buch für die junge Generation? Haben Sie die an die adressiert? Ich meine, ich weiß ja noch, wie es war.
Ich habe das Buch erstmal für mich geschrieben, das muss ich sagen. Hat so viel Spaß gemacht und den Luxus habe ich zum Glück. Und ich würde mich natürlich riesig freuen, wenn meine Kinder es lesen. Die älteren beiden sind jetzt 16 und 17. Die sind auch eher mit dem Screen aufgewachsen und lesen nicht so viele Bücher. Aber wenn Sie das lesen würden, würde es mir natürlich eine Riesenfreude machen.
Bei der Recherche nach Ihnen bin ich ja auf ein Lied gestoßen, ein Pudellied, das Sie gesungen haben.
Ja, und Sie haben ja auch einen Pudel, haben Sie.
Ich habe auch einen Pudel, ja. Streben Sie auch noch eine Gesangskarriere an? So schlecht ist die Stimme nicht.
Danke, danke, danke. Also es macht Spaß, es ist Hobby. Das ist das Ding, was Friedrich August von Hayek gesagt hat, in der Weg zur Knechtschaft. Bin nicht mit allem, was Hayek sagt, einverstanden. Er ist ein Marktdoktrinärer, ein Marktlibertärer. Das bin ich überhaupt nicht. Aber er beschreibt in der Weg zur Knechtschaft sehr gut, wie totalitäre Systeme funktionieren. Sie funktionieren unter anderem dadurch, dass die Mehrzahl der Menschen sich gar nicht so bedrückt vorkommt, sondern dass sie denkt, es ist alles ganz normal. Sie funktionieren und totalitäre Systeme mögen gar nicht, wenn man Dinge um ihrer selbst willen tut. Also im Sozialismus gab es eine sozialistische Mathematik und im Nationalsozialismus gab es eine nationalsozialistische Physik. Das ist natürlich Quatsch. Aber Musik, also diese Musik, die ich da mache, die ist erstmal Hobby. Und bin in einem Alter oder auch in einem ökonomischen Status, wo ich mir solche Hobbys leisten kann. Und was ich da aufgenommen habe, war Des Pudels Kern von Ulrich Roski. Das war meine zweite oder erste LP. Ich hatte nämlich Ulrich Roski 74 oder 75 im Fernsehen gesehen und mit diesem Lied. Und das ist wirklich witzig und das ist Wortwitz. Er ist viel zu früh gestorben, der gute Ulrich Roski. Kam aus der Eifel, ist in Berlin im französischen Gymnasium gewesen. Klassenkamerad war Reinhard May. Und dieses Pudelskern ist eine wunderbare Verarschung der Bundeswehr, aber liebevoll, nicht böse. Und diese Platte wollte ich unbedingt haben, habe ich mir gekauft. Ich muss so 11, 12, 13, 12 vielleicht gewesen sein. Und die andere war Johnny Cash, eine Johnny Cash-Kompilation. Das waren meine beiden ersten LPs. Und es macht irrsinnigen Spaß, Lieder aufzunehmen. Ich kann auch mit sehr guten Musikern zusammenarbeiten. Das macht natürlich auch Spaß, viel mehr Spaß, als wenn ich alles selber einspiele. Dann kann ich mich auf Singen konzentrieren.
Singen macht glücklich, ne?
Macht wirklich glücklich. Also Musik ist für mich, das Lesen ist ganz wichtig, aber die Musik ist auch Balsam für die Seele, das muss man einfach sagen.
Wenn wir beide uns mal treffen, dann singen wir was zusammen.
Ja, aber gerne.
Okay?
Ja, aber gerne. Ja, das machen wir.
Alles klar. Vielen Dank, Professor Otte, für diesen Ausblick in die schöne neue Welt. Danke.
Sehr, sehr gerne.
Tja, Leute, wenn man es positiv ausdrücken will, dann ist das wohl die spannendste Zeit in unserem Leben. Und ich weiß, dass sich sehr viele von euch Sorgen machen. Ich auch, aber wichtig ist, dass wir dabei nicht alleine sind. Wir haben es gehört, Beziehungen sind wahnsinnig wichtig. Lass uns die Beziehungen pflegen, damit wir geistig gesund bleiben in diesen Zeiten. Ich wünsche euch eine gute Zeit. Bis bald. Tschüss.